HR2 Kultur zum Nachhören. Doppelkopf. Wir bitten um Ihr Verständnis, dass wir aus urheberrechtlichen Gründen Musiken, die in der Sendung gespielt wurden, in dem nun folgenden Podcast-Angebot ausblenden müssen.
Heute zu Gast Wiglaf Droste, Stylist. Ein besonderer Stylist, Gastgeber Johann Schellien. Wiglaf Droste, ich freue mich, Sie im Studio begrüßen zu können. 1961 im ostwestfälischen Herford geboren. Ich hätte Sie immer im Osten vermisst, weil verliebt habe ich mich in Ihre gesungenen Gedichte von Peter Hax. Und der ist ja aus dem Osten mit seiner trockenen Liebeslyrik. Wiglaf Droste.
Peter Hax wurde 1928 in Breslau geboren und ist 1955 von München aus nach Ost-Berlin gegangen. Also er war eigentlich kein Ostdeutscher in dem Sinne, sondern er hat sich entschlossen, damals mit seiner Frau Anna Elisabeth Wiede nach Ost-Berlin zu gehen, weil er sich dachte, da wird immerhin noch über das Schicksal der Welt entschieden, während im Westen alles schon entschieden ist. Also im Konsumismus wollte er nicht alt werden und dachte, da geht er an die richtige Stelle und hat dann sehr schnell festgestellt, wie produktiv man arbeiten kann, wenn man sofort aneckt, sofort verboten wird, sofort wieder eingesetzt wird und was das für Kämpfe sind. Und er hat immer gesagt, ach, das sei ihm viel lieber als im Westen, wo alles durchgeht. Und lieber stritte er sich mit halbwegs intelligenten Leuten, als von dummen Leuten einfach nur akzeptiert zu sein.
Peter Hax wurde im Osten ein Dichterfürst mit Schloss und hat geschafft, im Westen zur Schullektüre zu werden. Was hat Sie an Hax Lyrik, an ostdeutschen Themen fasziniert? Denn Sie haben sich mit einigen zusammengetan. Sie schreiben auch in das Magazin. Das ist ja eine alte, renommierte ostdeutsche Zeitschrift, die früher wie die frühe Konkret mit ziemlich wenig bekleideten Damen immer aufgetreten ist, zwischen den dicht bedruckten Seiten, die Sie gefüllt haben mit jungen Autoren. Was zieht Sie da nach Osten?
Also nochmal kurz zurück zu Hax. Ich hatte das Vergnügen, ihn im Alter von 11 oder 12 Jahren als Autor kennenzulernen, mit dem Buch Der Bär auf dem Försterball. Bis heute mein Lieblingskinderbuch. Wunderschön. Mit den Illustrationen von Walter Schmögner. Und dann habe ich ganz lange nichts von Hax gelesen. Erst nach 1989 hatte ich dann mit ihm brieflichen Kontakt. Er war so freundlich, die Bücher, die ich veröffentlicht habe, zu mögen und mir das auch zu sagen. Er lud mich dann ein in die Schönhauser Allee, wo er in Berlin lebte, und dann auch auf die Fenne, das ein Schloss zu nennen, wäre ein wenig übertrieben oder ist ein wenig übertrieben, aber es war ein schönes Anwesen, das sogar 2 Pfauen hatte und 2 Katzen. Dann verstarb ein Pfau, dann verstarb eine Katze und die übrig gebliebenen verbanden sich dann doch eheähnlich, was sehr lustig anzusehen war, eine Katze und ein Pfau, die dann doch zusammenfanden. Ja, ich habe dann angefangen, die Liebeslyrik von Hax zu lesen und war einfach hingerissen davon, wie jemand alle Formen beherrscht, wie jemand in diesem klassischen Ton schreiben kann, ohne im Mindesten ranzig zu sein. Ich zitiere mal: Lass mir deiner Blumen eine nur aus deinem Strauß, oder ich fall um und weine mir vor Gram die Augen aus. Schenk mir einen Kuss beim Scheiden, wenn ich geh in fremdes Land, oder sprich, ich mag dich leiden, oder nimm mich bei der Hand. Gib mir einen Kuss zum Scheine, eine einzige Silbe sprich, lass mir deiner Blumen eine. Und den Wahn, du liebtest mich. Das ist so schön, gleichzeitig so abgründig. da kann man als dichtender Mensch sich nur freuen. Und dann habe ich eben die Gesamtausgabe, die er noch selbst herausgegeben hat, kurz vor seinem Tod, gelesen. Ich hatte vorher das große Vergnügen, weil man ihn ja in der DDR dann rausgeschmissen hat, also eben in der nicht mehr DDR, als dann Herr Lunkewitz kam und den Aufbauverlag übernahm. Herr Lunkewitz, den Hax, der dem Karlauer nie abgeneigt war, immer nur Herr Lunkewitz nannte. Wenn man sich erinnert, Lunkewitz, der Verleger von Stefan Effenberg. Und damit er Stefan Effenberg verlegen konnte, hat er Hax rausgeworfen und nicht mal einen Brief hat Hax bekommen von Aufbau. Er wurde nur so über Dritte darüber informiert, dass er dort nicht mehr stattfinde. Und wir sprachen so über Verlage und ich empfohl ihm dann den Nautilus Verlag, bei dem ich damals veröffentlichte. Und vor allem der Typograf dieses Verlags tat es ihm sofort an. Und da hat er dann auch sehr schöne Ausgaben gemacht. Aber die Gesamtausgabe ist dann doch bei Matthias Oehme im Eulenspiegel Verlag erschienen.
Versuchen wir ein wenig mehr zu erfahren von Ihren Schulen. Sie haben geschrieben, wenn ich da einfach zitiere, Spandauer Volksblatt, Tipp, Tageszeitung, Taz und immer wieder erfolgreich rausgeflogen, vor allem dann wegen pornografischer Inhalte zum Frauentag, wüsste ich gerne was. Aber meine Frage ist, was haben Sie da ausprobiert und was war das gegenüber diesem heute doch salonfeinen Wiglaf Droste? Was war das damals für ein renitenterer Mensch? Es ist ja ein langer Weg bis zur Folio-Beilage und zur Neuen Züricher Zeitung.
Ja, ich sehe es eigentlich wie eins meiner Idole, Dashiell Hammett. Eine gute Arbeit ist eine Arbeit, die etwas taugt und die ihren Mann ernährt. Beides ist daran wichtig. Also Wolkenkuckucksheim finde ich langweilig. Schreiben für die Schublade kann man machen, wenn man das möchte. Ich wollte Berufsautor sein.
Werbetexter sind Sie nicht geworden?
Nein, ich war nur 10 Wochen in einer Werbeagentur in Düsseldorf. Das war sehr lustig. Nein, also die ersten Prägungen, würde ich mal sagen, Wilhelm Busch unbedingt im Elternhaus vorgelesen. Unbedingt die Märchen der Brüder Grimm. Bis heute.
Lieblingsmärchen?
Die Ausgabe von Nikolaus Heidelbach, die ganze Ausgabe ist mein Lieblingsmärchen. Und da kann ich mich nur einem Kollegen anschließen, der gesagt hat, also wenn es dieses eine Buch für die Insel gibt, dann ist es das. Da ist alles wirklich drin, was die Sprache hat. Und das ist teilweise so absurd, so gewalttätig, aber auch so unglaublich. Also wenn vielleicht das kluge Gretel, die Köchin, die aber lieber das selber isst, was ihr Herr essen möchte mit einem Gast. Und dann geht sie immer in den Keller und tut einen guten Trunk, wie es da heißt. Und dann sagt sie, ach, der Wein hängt aneinander und muss noch einen guten Trunk tun. Und wie das gesagt hat, der Wein hängt aneinander. Wer schreibt sowas heute noch? Das ist so bildlich wundervoll. Und dann ist sie, ja, sie ist einfach schlauer als alle anderen zusammen. Und also diese Märchensprache, also das ist ja Fantasie, das, also das Gegenteil von Fantasy. Und das ist so anregend. Also Wilhelm Busch, Brüder Grimm, dann später mit 13, 14 Ringelnatz entdeckt und plötzlich gemerkt, oh, ist das schön. Da gibt es Sätze darin, wie ein junger Mann eine Frau anbetet und davon träumt, ich zitiere, jetzt ein Wind zu sein in deinen Hosen. Ich weiß noch, wie wir auf der Schule waren. Ich war ein sehr sportlicher, hübscher Bengel, lange Locken, aber irgendwelche Angeber hatten bei den Mädels mehr Schlag und hatten schon Mofa und ich hatte eben noch keins, nur ein Fahrrad. Und ich habe dann einfach gemerkt, mit Poesie geht's auch. Das ist einfach ein wunderbares Mittel, jemanden für dich einzunehmen, dass du schön sprichst. Am Anfang waren die Sachen eben nicht von mir, sondern ich habe mich dabei Herrn Ringelnatz bedient, der so zauberhafte Gedichte geschrieben hat und bis heute einer meiner Lieblingsdichter ist und auch immer bleiben wird. Dann habe ich gedacht, okay, versuch's mal selber. Wenn ich die Gedichte von damals gegen Ringelnatz halte, muss ich sagen, naja gut, in dem Alter darf man so schlecht sein, man muss es ja einmal irgendwie anfangen. Aber das ist einfach eine Möglichkeit der platten, materiellen, hey, ich habe viel Geld, Mädchen, geh doch mit mir. Und dann habe ich gesagt, ich habe kein Geld, aber hier ist eine Welt der Poesie und der Musikalität und der Schönheit. Vielleicht ist das auch mal eine Offerte. Und ich habe dann festgestellt, es ist eine.
Später haben Sie ja erfolgreich gegen die Fischmehlfabrik polemisiert, in die viele stramme, nicht Dekapisten, sondern kommunistischer Bund Westdeutschland hießen damals. Und da sind einige Redakteure der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, die heute nichts mehr von ihren Jugendsünden oder das war der KBW, es gab auch die KPDML, es gab China-Spezialisten, die heute immer noch China-Spezialisten sind, aber mit ganz anderen Aussagen. Die wollten alle in die Fischmehlfabrik schicken und die Fischmehlfabrik kommt bei Ihnen in Ihrer Lyrik, Wiglaf Droste, auch vor. Haben Sie auch zu diesen Fraktionen gehört?
Nein, mich verbindet mit Helmut Kohl nichts, aber eins möchte ich von ihm zitieren. Es ist die Gnade der späten Geburt. Ich bin einfach zu spät geboren worden, um mit diesem K-Gruppen-Gewürge in Berührung zu kommen. Also Freunde, die ein paar Jahre älter waren, die hatten damit zu tun. Und die haben da auch gelernt, wie man so Advocatus Diaboli-mäßig argumentiert. Also einmal, dass dieses sagt, dann aber das Gegenteil und warum das immer richtig ist. Und ich hatte damit nichts zu tun. Ich kam dann später in die Taz als jüngster Redakteur.
War da jeder Redakteur, der da was geschrieben hat?
Nein, gar nicht. Aber ich wurde tatsächlich Redakteur der Taz und war mit Abstand der Jüngste und stellte plötzlich an diesem Kommune 1 Tisch, den es damals dann noch gab, fest, hallo, was machen die denn da? Da sagt ja keiner das, was er dir vorher auf dem Flur gesagt hat. Sondern man sagt einmal, was man denkt, und dann gibt es das taktische, strategische und wie man, und davon hatte ich keine Ahnung und bin entsprechend da auch wirklich voll auf die Klappe gefallen, aufs Glatteis geführt worden. Und dann wurde mir immer vorgeworfen, jetzt sitzt du da mit deinen blauen Augen und guckst so naiv. Ich war so naiv, das war nicht gespielt, aber das haben die nicht geglaubt, weil sie alle gespielt haben. Mhm. Und musste dann eben feststellen, dass die sogenannte Pornoseite, auf die Sie vorhin angespielt haben, 1988 zum Frauentag, es war ja eine Seite, die zwei Taz-Redakteurinnen, Sabine Vogel und Gabriele Riedle, sich ausgedacht hatten. Und Frau Vogel hatte ihren Freund Helmut Höge noch dazu gebeten und ich als Flimmern- und Rauschen-Redakteur und mit allen gut befreundet, sollte auch mitmachen und habe dann einen Artikel darüber geschrieben, warum ich nichts von Pornografie verstehe. Wenn man sich das heute durchliest, Sie würden es nicht glauben. Also ich habe darüber geschrieben, dass ich im zarten Alter von damals 26 Jahren nicht weiß, was Pornografie ist und es auch nicht wissen will. Und habe beschrieben, wie ich mal als Jugendlicher von einem Schulfreund gebeten wurde, Super 8 Filme seines Vaters anzugucken, als die Eltern mal weggefahren waren. Und dann haben wir uns das angeguckt und wir fanden es alle entsetzlich.
Es gab ja auch einen Kinofilm, Deutschland privat, der peinliche Szenen von
Erwachsenen über 30 habe ich auch mal im Kino gesehen. Aber es war so, ich hatte damit wirklich keine Berührung. Das ist aber so, wenn Sie in einem solchen Milieu arbeiten, das glaubt Ihnen kein Mensch. Also, weil es war ja die Zeit, in der man von Frauen angesprochen wurde und die sagten, ey, Schwanzträger. Und ich dachte, was? Hallo? Ja? Gut, nehmen wir es sportlich, nehmen wir es lustig. Aber wenn ich jetzt umgekehrt mich so ausgedrückt hätte, hätte es geheißen Sexist. Okay, neue Spielregeln in diesem Milieu, das ich bis heute nicht verstehe. Aber das natürlich in seiner protestantischen Heuchelei auch ein schönes, komisches Feld ist. Aber ich habe relativ lange gebraucht, um das zu schnallen, wo ich mich da befinde, und habe als Anachronismus dieser Zeitung immerhin 21 Jahre als Autor, nicht als Redakteur, da war ich nur 15 Monate, aber als Autor 21 Jahre durchgehalten, bis mir dann irgendwann diese protestantische schlechte Laune so auf die Nerven fiel, dass ich gesagt habe, danke. Mit den Bremer Stadtmusikanten gesprochen, etwas Besseres als den Tod findest du überall.
Aber wie ging die Geschichte mit der Pornografie aus? Sind Sie wegen Inkompetenz rausgeflogen und haben einen Bordellgutschein bekommen?
Nein. Es ist alles heutzutage, 25 Jahre später, ist es fast nicht mehr vermittelbar. Es erschien diese Seite und die erschien eben am 8. März. Und damals war der 8. März der Internationale Frauentag 1988 im Westen. Ganz anders als im Osten, wo die Leute damit ganz locker umgegangen sind und die Frauen haben gesagt, ey, super, wir haben einen freien Tag, wir kriegen Blumen geschenkt. Im Westen war das so eine Art ideologischer Kampftag. Und deswegen hatten ja auch Frau Vogel und Frau Riedle gesagt, ich kann es nicht mehr hören. Alle Frauen gemeinsam sind stark und schön und ich will das nicht mehr, lass uns was machen. Und wir nennen das Pornoseite. Das war nicht Pornografie. Es gab nichts Pornografisches auf der Seite. Es war nur so, es stand drüber Pornoseite und es war der 8. März. Und das war, drücken Sie mal einfach einen Knopf. Und zack, kommt der Reflex. Genauso war das. Also ich ging zur Arbeit und damals gab es ja noch keine Mobiltelefone. Und ich hatte nicht bei mir zu Hause übernachtet und die beiden Kolleginnen hatten noch versucht, mich zu warnen. Um mir zu sagen, geh da heute nicht hin. Da kocht der Mob. Und so kam es, dass ich der Einzige von den vier Beteiligten war, der überhaupt an dem Tag da war. Und Leute, mit denen ich bestens klarkam, vorher, fauchten mich an, du Schwein, was hast du gemacht? Ich so, hey, worum geht's, was ist los? Und dann hieß es, Zwangsurlaub für Sexisten. Und ich habe dann gesagt, darf ich eine gewerkschaftliche Position einnehmen? Ist dieser Zwangsurlaub bezahlt? Und da merkte ich, okay, diese Ironie ist zu viel. Die hauen dir echt vor die Glocke. Später haben sich ganz viele von denen bei mir entschuldigt und haben gesagt, wir waren hysterisch. Aber das Allerschönste daran war, es gab ein Tribunal, also warum ich da jetzt rausfliege. Und neben mir stand die Chefin der Frauenredaktion, Maria Neef-Uthoff, eine sehr kluge Frau, lebt schon lange nicht mehr. Und die hat mich angegrinst und hat gesagt, Wiklaff, das ist alles Quatsch, aber das muss jetzt einfach mal sein. Wir müssen jetzt einfach mal den Frust rauslassen und dir zeigen, wo der Hammer hängt. Und das fand ich so nett, dass sie das einfach zugegeben hat. Ja, es ging da nur zu sagen, hallo, wir arbeiten alle, heute würde man sagen, prekär. Ja? Einheitslohn für Männer und Frauen, aber alle viel zu wenig. Wir sind alle sauer. Und wir machen jetzt mal richtig Dampf. Und dann, was sich da entfachte, plötzlich wurden Männergruppen gebildet. Also wirklich die übelsten Hallodris schwangen sich dann plötzlich auf als große Frauenversteher. Es wäre, ja, ich will nicht sagen ein Theaterstück, aber es wäre ein kleiner Schwank. Ich habe ihn nicht geschrieben und jetzt ist es auch so, dass diese Zeiten niemanden mehr interessieren. Aber es war innerhalb dieses Milieus, war das ganz engstirnig so. Und heute kann man fast nicht mal mehr drüber lachen, weil es einem nur noch absurd vorkommt. Würde es auch heute nicht mehr geben, war damals aber alles todernst gemeint.
Davon müssen wir uns jetzt erholen. Dazu gehen wir am besten in das Lieblingsland der linksliberalen Szene, also in die Schrödersche Toskana, von wo sie einen Musiker angeschleppt haben, den in Deutschland keiner kennt, weil er scheinbar keine Lust hat, hier aufzutreten. Was hören wir?
Das ist nicht ganz richtig. Also Vinicio Capossela wurde in Hannover geboren, aber im zarten Alter von 4 Monaten von seinen italienischen Eltern, die in Hannover gearbeitet haben, nach Italien zurückgebracht, weil er eine Atemwegserkrankung als Baby hatte und interessiert sich aber lustigerweise sehr für die deutsche Sprache und ja, er gilt vielen Leuten als der Tom Waits Italiens, das ist aber eine Schablone, die ihm nicht passt. Ich hatte das Glück, ihn zu sehen, als er ein Stück aufgeführt hat, mitten im Meer, auf so Pontons. Und daraus hören wir jetzt auch gleich das Stück über die Sirenen, wo eine Sirene sirenesisch singt. Er kann unglaublich albern sein, er ist ein Spielkind, er verkleidet sich auf der Bühne als Seemann, trägt immer absurde Hüte, sieht oft aus wie eine Figur aus Romanen von Charles Dickens und seine Liebeslieder sind in Italien wirklich das Größte. Es gibt eigentlich keinen ernstzunehmenden italienischen Musiker, der jünger ist als er, der sich nicht auf ihn beruft. Also er ist wirklich stilprägend, lebt in Mailand, ist in Italien das, was man einen großen Star nennen würde und hat in Deutschland eine Gemeinde, also wenn er in Köln auftritt, wo es viele Italiener gibt oder in Berlin, da kommen schon 800 oder 1000 Leute, aber es ist immer schwierig, jemandem, der zu Hause vor 15.000, 20.000 Leuten spielt, zu vermitteln, dass er jetzt nur vor 800 spielen soll und auch natürlich weniger Geld verdient. Aber er ist ein wunderbarer Mensch und wir hören jetzt das Lied über die Sirenen.
Vinicio Capossela, Printi.
Nel fondo del mar, nel fondo del mar, nel fondo del mar, nel fondo del mar, la foca barbuta sempre piaciuta che è solitaria le piace cantar. Una sirena si sente coi baffi, una sirena del fondo del mar, i pesci uccelli le battono le ali e scrosciano applausi di pinne di bolle, nel fondale spettacolare dell'abisso musicale. Io, la vispa Printil dal caschetto malizioso, Nettuno si gettava ai miei piedi implorando chiamami Nunu. Prima stella del corpo di ballo del balletto delle onde, un tutù di alghe nel blu, chiamami Nunu, perché sono una sirena, canto in sirenese, ondeggia il pavimento nel mare, si stringono i cuori.
Das war Vinicio Capossela, Printil, von der CD Marinai, Profeti e Balene. Matrosen, Propheten und Wale, so heißt die CD von Vinicio Capossela. Zu Gast im Doppelkopf auf HR2 Kultur, Wiglaf Droste, Gastgeber Johann Anschelium. Wiglaf Droste, wir haben jetzt die sozialhistorische Ebene der Taz, dieser Welt beschrieben, in der ihre Sprachfähigkeit, ihre Sprachwerkzeuge sich geschliffen haben. Was mich interessieren würde, wie haben Sie Ihr Rückgrat bewahrt gegenüber diesen vielen Redakteuren, die Ihnen gesagt haben, so schreibt man nicht?
Also ich hatte das Glück, dass ich in der Taz ausgebildet worden bin von 2 Leuten. Einen habe ich eben schon erwähnt, Sabine Vogel, und ihr Kollege damals war Kupferdach, Hans-Joachim Wacker, mittlerweile pensioniert, und beide haben das angeguckt, als ich dahin kam mit 24 und haben gesagt, ja, du hast Talent, schreib, mach. Wir können dir 50 Pfennig pro Zeile anbieten, mehr ist nicht. mach. Und dann bin ich da damals eben kein Fax. Wirklich mit dem Fahrrad in die Redaktion, auf den letzten Drücker, Text abgegeben und dann sagt die Redakteurin, liest das durch und sagt, nee, das kannst du besser. Du hast jetzt noch eine Stunde Zeit, das schreibst du besser. Also ökonomisch gesehen irrsinnig, aber so ist das, wenn man lernt. Ja, in der Lehre kriegt man auch nicht viel Geld. Und ich habe die Gelegenheit ergriffen, was zu lernen. Und irgendwann haben die gesagt, so, und jetzt bist du fertig. Du kannst das jetzt alleine, du musst uns nicht mehr fragen. So, und dann haben die auch irgendwann mal gesagt, so, wir sind jetzt beide im Urlaub. Jetzt machst du mal die Seite als Aushilfsredakteur. Und so habe ich es gelernt. Es gab wirklich gute Leute da. Klaus Notnagel war da, Willi Theobald, der dann später zum Spiegel ging und da kreuzunglücklich wurde. Es waren Leute, die was wollten. Und die auch gesagt haben, wenn wir die Möglichkeit haben, einen anderen Journalismus zu machen, einen besseren, dann machen wir das hier.
Erklären Sie diesen anderen Journalismus, weil Ihr Blick ist ja schon der im Sinne Ihres Vaters, im Sinne Ihres Bruders auf die Missstimmigkeiten, wenn wo was nicht stimmt. Also wenn ein Kaffee to go zu kaufen ist, wenn sich Anglizismen unbedacht in die Sprache mischen, wenn Sprache unbedarft benutzt wird, dann pieksen Sie da rein und fangen an, damit herumzuspielen. Also bei Ihnen ist es nicht der Zeigefinger, sondern alle Finger sind damit beschäftigt, damit noch mehr Unsinn zu machen, damit man merkt, aha, da wird Unsinn gemacht. Was hat Sie interessiert? Also die Unterdrückungssituation in Deutschland ja anscheinend nicht. Eher die Unterdrückungssituation der Sprache.
Ich kann das nicht voneinander trennen. Also Sprache ist ja kein Selbstzweck. Und was ich nie begriffen habe, ist, wie ein Journalist, so habe ich es gelernt, ein Journalist weiß immer, wo Hut und Stock hängen.
Das heißt,
er weiß immer, wann es reicht und wenn man gehen muss. Und wo ist die Grenze? Und wenn sie überschritten ist, ist er weg. Und was ich nie begriffen habe, ist, wenn jemand Journalist ist, wie er gleichzeitig Public Relation schreiben kann, Werbung machen kann. Mittlerweile ist das so selbstverständlich, dass das alle tun. Damals gab es noch ein paar Leute mehr, die gesagt haben, das geht nicht. Ja? Also wir wollen sagen, was ist und nicht schönen. Das aber in schönster Sprache. Also unsere Vorbilder waren Kurt Tucholsky, bei manchen war es vielleicht Erich Kästner, bei mir kommt Anton Kuh dazu. Anton Kuh, der große Gegenspieler von Karl Kraus. Eigentlich genauso ein Genie wie Karl Kraus, nur lustiger. Und diese Leute, Polga, Kerr, das hat eine große Rolle gespielt für uns. Wir haben gesagt, wir möchten, wenn wir eine Theaterkritik schreiben, wir wollen uns nicht aufblasen literarisch, aber wir wollen adäquat schreiben. Oder wenn man über Musik schreibt, was ich am Anfang sehr viel gemacht habe, dann muss nachvollziehbar sein für den, der das liest, wie das geklungen hat. Also es geht nicht darum, ob man das Dreigestrichene sonst wie kann. Ja, wie manche Musikschreiber das tun, das ist ja auch von mir aus legitim. Sondern es geht darum, was ist da passiert an diesem Abend?
Gab es da Eckartikel, wo Sie gesagt haben, darüber schreibe ich nicht? Oder mit dem Artikel habe ich mich so in die Nesseln gesetzt, aber der war wunderbar. Und deswegen musste ich des Artikels zuliebe Hut und Stock nehmen.
Es gab immer Sachen, die anderen nicht gefallen haben. Es gab Empörung, es gab damals ja auch andere Zeiten. Das hab ja nicht nur ich erlebt. Also der heute hochgeschätzte Dietmar Dart, also nicht von mir hochgeschätzt, aber ehemaliger FAZ-Redakteur und gilt so als Leninist, der hat mal Gerhard Henschel und Heribert Lenz, dem FAZ-Zeichner, eine tote Maus oder tote Ratte in einem Karton geschickt, weil sie irgendwas gemacht haben, was ihm nicht gefiel. Also es war so eine Zeit, wo die Leute glaubten, wenn ihnen etwas missliebig ist, könnten sie da sehr drastisch auftreten.
Dann kommen wir nach der nächsten Musik zu dem Gürtel von Wiglaf Droster, den er gerne weiterschnallen möchte, nicht enger. Und wir hören jetzt was?
Wir hören jetzt ein Lied von Fabrizio De André, einem Genueser Liederschreiber. Er hat hier eine Art Testament aufgeschrieben, in dem es Zeilen gibt, die man für fast unmöglich hält. Beispielsweise, also er klappert die Gebote ab und er sagt zum Beispiel, ich übersetze es jetzt nicht poetisch, sondern direkt, also verehre den Vater, verehre die Mutter und verehre auch ihren Stock. Und dann singt er, als das Herz meines Vaters stehen blieb, fühlte ich nicht den geringsten Schmerz. Das singt jemand 1960, und wenn Sie das aber hören, dann glauben Sie, der singt ein Liebeslied. Das liegt an der Schönheit der italienischen Sprache und das liegt auch an der Fähigkeit von Fabrizio De André, unglaublich poetisch zu schreiben und wunderschön zu singen und zu komponieren. Aber das hat mich schwer beeindruckt, wie jemand schon zu der Zeit gewagt hat, etwas zu sagen, was man zu der Zeit eigentlich nicht sagen durfte. Und das hat auch damit zu tun, er war der Sohn reicher Eltern, ist entführt worden und hat monatelang in den Händen seiner Entführer auf Sardinien gelebt und sie haben ein relativ geringes Lösegeld gefordert, aber seine Eltern haben gesagt, nö, zahlen wir nicht. Und die Entführer hätten ihn auch umbringen können, aber sie fanden ihn nett und irgendwann haben die Eltern dann doch gezahlt, aber er hätte wirklich schon ein Jahr tot sein können und danach hat er ein wunderbares Lied geschrieben, darüber, warum er seine Entführer doch sehr mag und seine Eltern aber kein bisschen.
Wiglaf Droster auf HR2 Kultur im Doppelkopf. Fabrizio De André.
Non avrai altro Dio all'infuori di me. Spesso mi ha fatto pensare. Genti diverse venute dall'est. Dicevan che in fondo era uguale, credevano a un altro diverso da te, e non mi hanno fatto del male, credevano a un altro diverso da te, e non mi hanno fatto del male. Non nominare il nome di Dio, non nominarlo invano. Con un coltello piantato nel fianco gridai la mia pena e il suo nome, ma forse era stanco, forse troppo occupato e non ascolto il mio dolore.
Il testamento di Tito, Fabrizio De André, von der CD Fabrizio De André. Zu Gast im Doppelkopf auf HR2 Kultur, Wiglaf Droster, Stilist. Gastgeber Johann Schelljem. Wir kommen zu dem Stilisten und zu seiner nicht Abwendung von der Sprache, sondern vielleicht Vertiefung und Erweiterung der Sprache durch die Musik. Denn ein anderes Element, wir haben gesprochen über Ihre journalistische Arbeit, wir haben nur angedeutet die Themen, mit denen Sie sich in Ihren Glossen befasst haben. Das ist der Moment, wo Sie einen Text jetzt nicht singen müssen, aber zumindest sagen, den ich sonst auf der Bühne erlebe. Wiglaf Droster.
Habe ich geschrieben für meinen Freund Vincent Klink. Das heißt Sitting Küchenbull. I'm gonna sing, hey Zwiebelring, auch du, my little chicken wing. Swing her zu mir, zu Mutter. I wanna shout out Sauerkraut. Yeah, shout it loud and shout it proud. Ich spare nicht mit Butter. Cry me a river Spiegelei, auf einem Berg Kartoffelbrei, I do it mit Spinat. Yes, I will croon the Freilandhuhn, vom White Wine ist es schon ganz dun und innen drin sehr zart. Mein Lieblingsduft heißt Rotweinhauch, I'll never need no Waschbrettbauch, ich stemme keine Hantel, Ich steh am Eigenherd und brat, I'm gonna fart the Zwiebeltart im coolen Schinkenmantel. Hoch in der Gunst steht Bratendunst. Was ist die wichtigere Kunst? Das Kochen oder das Singen? Dies ist mein erstes Menschenright. I'm gonna fight for Essenszeit. Man mag den Nachtisch bringen.
Wir schnallen den Gürtel weiter. 2008 erschienen, war eine kulinarische Lebenskunstartikelsammlung?
Ja, es war eine Essenz aus der Zeitschrift Häuptling eigener Herd, die Vincent Klink erfunden hat, die ich dann ab der zweiten Ausgabe mit ihm zusammen herausgegeben habe. Das begann vor 14 Jahren und es gab dann die Idee vom Reklam Verlag, können wir da nicht so ein Exzerpt haben, jetzt nur von den Herausgebern, weil das war ja eigentlich, oder es wird sie weitergeben, es ist eine Autorenzeitschrift, also immer eine Zeichnerin oder ein Zeichner illustriert das Heft, wobei Illustration nicht heißt sklavisch nachmalen, sondern gestaltet das Heft. Und wir haben eben unsere Lieblingsdichter, Autoren, zum Beispiel Fritz Ekenga, Raik Wieland, immer eingeladen, ganz viele da mitzuschreiben, mitzudichten. Und wir waren aber von Anfang an nicht so doof, das Literaturzeitschrift zu nennen, weil sonst hätten wir 19 Abonnenten gehabt, die uns alle auch noch ganz schlechte Gedichte geschickt hätten. Wir haben einfach behauptet, es sei eine kulinarische Kampfschrift und so hatten wir oder haben wir eine Auflage von pro Heft 2000 Stück. Und wenn das kommt ja viermal im Jahr und das über so viele Jahre, das ist toll. Und illustriert haben Tomi Ungerer, Hans Traxler, Ernst Karl, Rudi Hurzelmeier. Das Referenzheft ist immer noch von F.K. Wächter, der leider gestorben ist. Wirklich von allen auch wirklich als Spiritus Rector gesehen. F.E. Bernstein, Nikolaus Heidelbach, Bernd Pfarr, leider auch gestorben. Also es ist toll und es war immer klar, die Herausgeber haben überhaupt keine Profitidee. Es geht wirklich darum, etwas zu machen. Es geht um gutes Leben und es ist werbefrei. Das ist schon mal die Voraussetzung für ein gutes Leben.
Und es trägt sich?
Es hat sich immer getragen. Es hat sogar, also während alle Leute ihre Korrekturabteilung entlassen haben, haben wir eine Korrekturleserin eingestellt.
Wie haben sich denn die beiden Jungs unterschiedlichen Umfangs getroffen?
Ich habe einen so zauberhaften Brief von Vincent Klink bekommen, der Sachen von mir gelesen hat. Das war auf handgepresster Bütte mit Blumen drin, geschrieben mit der Feder in Sütterlin. Ich habe dann später noch erfahren, dass er dieses Büttenpapier selber herstellt. Er ist so jemand, der gerne alles selber macht, so wie ihm das vorschwebt. Und er hat mich eingeladen, obwohl wir uns persönlich nicht kannten, ich möchte doch bitte, damals gab er noch für Klett-Cotta den kulinarischen Almanach heraus, möchte doch bitte was schreiben und, ach, langer Rede, kurzer Sinn, freier Tisch auf Lebenszeit inklusive Besäufnis ad libitum. Ich meine, da kann man nicht Nein sagen, oder? Und ein halbes Jahr später bin ich hingefahren und dann haben wir uns kennengelernt und uns immer mehr miteinander angefreundet und es ist wunderbar, er ist 12 Jahre älter als ich, ist wirklich bodenständig. Dieses Prinzip Learning by Doing ist so schön, dabei zuzugucken. Wenn was schief geht, ist das nie eine Katastrophe. Wir leben ja in diesem komischen Perfektionswahn, wo Leute sagen, da ist noch Luft nach oben. Sie können sich noch optimieren. Sie müssen top werden. All dieser Quatsch, das ist in diesem Mann nicht drin. Der sagt, ja, okay, geht schief, schmeiß weg, mach neu. Und bringt dabei Sachen zustande, die all diese Optimierer nie hinkriegen würden. Nämlich unfassbar schöne, Dinge nicht nur auf dem Teller, sondern er schreibt ja auch noch wunderbare Texte, Bücher mittlerweile, die sehr erfolgreich sind zurecht, ist irgendwann von der Querflöte, weil er meinte, das würde figürlich nicht zu ihm passen, zur Basstrompete umgestiegen, spielt mittlerweile sehr erfolgreich mit tollen Jazzmusikern diese Trompete. Er aquarelliert und zwar jetzt nicht, wie man sich das vorstellt, so hobbyartig. Also dieser Mann kann unglaublich viel, aber nie so, ich muss mich optimieren oder ich muss das und das können, sondern aus wirklich echtem Interesse. Und dann muss man ja auch eine Liebe dazu entwickeln. Und wenn man die nicht hat, kann man es ja auch lassen. So, ne? Das Gegenteil der grassierenden Technokratie, die uns von morgens bis abends sagt, was wir alles noch besser machen können.
Aber merkwürdigerweise ist dieses interessante und kreative Duo, Wiglaf Droste einerseits, andererseits Vincent Klink, nie aufgetreten in dem Kochkegel-Club, der die ARD, ZDF, die Kabelkanäle bevölkert hat. Und Wiglaf Droste, wenn ich mich nicht irre, nie in den Quatsch-Comedy-Clubs, die die restlichen Kanäle im Fernsehen bevölkern. Woher kommt das?
Das ist ganz einfach. Was hätten wir da zu suchen? Also, warum soll man simulieren, wenn man was kann?
Soweit Wiglaf Droste, zu Gast im Doppelkopf auf HR2 Kultur. Ich danke Ihnen ganz herzlich. Wir schließen mit einer Musik. Windfall, Sonnvolt. Das war der Doppelkopf auf HR2 Kultur. Gastgeber Johann Schelljem, Wiglaf Droste gab uns das Vergnügen. Danke.
Now and then it keeps you running. Never seems to die. Trail spent with fear, not enough living on the outside. Never seem to get far enough, staying in between the lines. Hold on what you can, waiting for the end, not knowing when.